Deutschlandfunk. Aus Religion und Gesellschaft.
Welcome, welcome. Thank you. And apologize. Double gem.
Beseda, how are you?
Michael Mankin öffnet die Tür seiner Jerusalemer Wohnung. Barfuß, in Jeans und T-Shirt, auf dem Kopf eine Kippa. Der orthodoxe Jude und linke Aktivist lächelt. Er ist gut gelaunt, obwohl in Israel gerade keine guten Zeiten für Menschen wie ihn herrschen.
Am Tag nach der Wahl bemerkte ich in den sozialen Medien, dass die Frustration in unseren jüdischen Gemeinden viel größer war als zuvor. Also habe ich ein paar Freunde angerufen und habe gesagt, wir müssen etwas tun. Es könnte ein erster Schritt sein, einen Raum zu schaffen, in dem wir alle zusammenkommen und sagen können, okay, zunächst einmal sind wir nicht allein. Es gibt Leute wie uns.
Let's think about how to organize. And that's where the idea of the conference came up.
So entstand die Idee zu dieser Konferenz.
Die Tora auf links drehen. Israels religiöse Opposition von Judith Poppe.
אני מתכבד להזמין את ראש הממשלה המיועד, חבר הכנסת בנימין נתניהו.
Ende vergangenen Jahres wurde die neue israelische Regierung vereidigt. Ein in Teilen extrem rechtes Bündnis aus Ultraorthodoxen, der Likud-Partei und religiösen Zionisten. Jüdisch und religiös, das ist in Israel inzwischen fast gleichbedeutend mit politisch rechtsstehend. Die meisten der jüdisch-religiösen Israelis haben sozial-konservative Ansichten. Vor allem aber sind sie davon überzeugt, dass die gesamte Fläche vom Mittelmeer bis zum Jordan, also auch die besetzten palästinensischen Gebiete, in einem Groß-Israel aufgehen sollte.
Doch religiöse Israelis, deren politische Auffassungen weiter links liegen, beginnen sich zu organisieren.
Konferenz der gläubigen Linken. So nannte Mankin und die anderen Organisatoren das Treffen Ende Januar in Jerusalem. Mit etwa 200 Teilnehmern hatten sie gerechnet. Am Ende kamen 700. Ultraorthodoxe, Reformjuden und Orthodoxe wie Mankin.
Mankin hält den Schabbat ein. Dreimal am Tag betet er. Als linker Religiöser ist er ein doppelter Außenseiter. Als Linker in seiner mehrheitlich rechtsgerichteten Religionsgemeinschaft und als Religiöser in seinen mehrheitlich linksgerichteten säkularen Aktivistenkreisen. Doch für ihn ist links und gläubig kein Widerspruch. Im Gegenteil.
In der Arbeit mit religiösen Texten findet er die Grundlagen für sein politisches Handeln.
Aus der Konferenz hat sich ein Lesekreis entwickelt. Mankin und ein Dutzend anderer religiöser Linker sitzen auf Holzbänken in einer nicht mehr genutzten Synagoge im Süden von Tel Aviv. In ihren Händen halten sie Kopien des Textes Reshit Chochma, eines wichtigen Buches der Kabbalah aus dem 16. Jahrhundert. Die Kabbalah, übersetzt das Überlieferte, das ist eine mystische Tradition des Judentums.
And what's really, really important for us is to maintain a consistent day-to-day of studying texts and educating our peers.
Was uns wirklich wichtig ist, sich täglich mit den Texten zu beschäftigen. Wir haben so starke Traditionen und Texte zum Thema Liebe und Empathie.
Explaining to people not only that they're not alone now, but that they're not alone in terms of their traditions, which I think is really important for faith-based people.
Für gläubige Menschen ist es wichtig, sich das klarzumachen, dass es Denker, Rabbiner, Dichter und Propheten gibt, die wirklich ein Gespräch über Gleichberechtigung und Empathie anregen können.
On equality and on empathy.
Mankin will für sich und andere eine politisch-religiöse Heimat schaffen. Aber er will auch in den streng gläubigen Gemeinschaften etwas verändern. Dafür hat er die Gruppe Kinder Abrahams wiederbelebt. Die Kinder Abrahams hängen beispielsweise in Jerusalem sogenannte Paschquilim auf. Damit irritieren sie die große Mehrheit der Gottesfürchtigen.
Paschquilim, das sind Poster, mit denen in streng religiösen Vierteln, wo die Menschen kaum Medien nutzen, Informationen und Ideen verbreitet werden.
In seinem Mobiltelefon findet Mankin das Foto eines Paschquil. Die Kinder Abrahams haben dieses weiße Poster vor einigen Wochen geklebt, zum Jahrestag eines Massakers, das ein rechtsextremer Siedler an Palästinensern in Hebron beging, vor fast 30 Jahren.
We are using this platform to call for repentance.
Wer in Israel als Religiöser gegen die israelische Kontrolle des Westjordanlands bzw. gegen die Besatzung palästinensischer Gebiete aktiv ist, kommt an einem nicht vorbei. Am berühmten Religionsphilosophen Ishayahu Leibowitz.
Der streng orthodoxe Jude kritisierte als einer der ersten die Besatzung des Westjordanlandes nach dem Sechstagekrieg 1967 mit denkbar scharfen Worten. Die Siedler in den besetzten palästinensischen Gebieten bezeichnete er als Judeo-Nazis und sorgte mit diesem Ausdruck für heftige Kontroversen. Wenige Religiöse hatten einen so großen Einfluss auf die israelische Gesellschaft wie er. Seine Stimme hörten Säkulare und Religiöse im Radio und Fernsehen, so auch hier in einem Fernsehinterview.
Nun kommt der Sechstagekrieg und der Staat Israel wird zu einem Werkzeug der gewaltsamen jüdischen Herrschaft über eine andere Nation. In der Tat hat er seither keinen anderen Zweck als die Aufrechterhaltung dieser Herrschaft.
Fast 60 Jahre später, in den Tagen der Massenproteste auf israelischen Straßen, ist der prophetische Denker Leibowitz wieder besonders populär. Auf den Massendemonstrationen gegen die geplante Justizreform der Regierung sind zahlreiche T-Shirts zu sehen mit der Aufschrift »Leibowitz hatte Recht«.
Mankin besuchte schon als Kind und Jugendlicher dessen Vorlesungen über Religion. Zu seiner Beerdigung im Jahr 1994 stand auch Mankin an Leibowitz' Grab.
Die Bücher des Religionsphilosophen über Politik und Religion stehen auch heute noch aufgereiht in Mankins Regal. Doch er übt auch grundlegende Kritik an seinem früheren Lehrmeister. Leibowitz war bekannt dafür, eine klare Trennung zwischen Staat und Religion zu fordern.
Linken Religiösen, die wie Mankin in der Leibowitz-Gedankenwelt aufgewachsen sind, bereitet dies bis heute Probleme. Etwa dann, wenn sie ihre jüdische Religion und ihre politischen Ansichten miteinander verbinden wollen.
Mankin zeigt auf den Schwung religiöser Bücher, die vor ihm ausgebreitet auf dem Wohnzimmertisch liegen.
Also müssen wir uns neu fragen, was der Glaube mit Ethik zu tun hat. Und für uns hat er alles damit zu tun.
Auch für Michal Czernowitzki ist ihr Glaube eng verbunden mit Ethik und mit ihrem politischen Engagement.
Hi. Hi.
Den Regeln der religiösen Sittsamkeit folgend trägt Czernowitzki einen langen Rock und ein Hemd, das die Arme bedeckt.
Mit einem Schwung Papieren unter dem Arm läuft sie durch die Flure der Stiftung Berl Katznelson. Die Stiftung ist benannt nach einem der Anführer der jüdischen Arbeiterbewegung in Israel. Sie versucht, sozialdemokratische und sozialistische Werte in Politik und Gesellschaft zu stärken.
Es ist, so könnte man meinen, ein ungewöhnlicher Arbeitsplatz für eine streng orthodoxe Frau wie Czernowitzki. Denn viele der streng orthodoxen oder ultraorthodoxen, auf Hebräisch nennen sie sich Charedim, also Gottesfürchtige, leben bis heute abgeschottet von der säkularen Welt. Viele von ihnen nutzen kein Mobiltelefon und lesen nur religiöse Zeitungen. Streng Orthodoxe haben ihr eigenes Schulsystem, an deren Schulen oft kein Englisch und Mathematik, sondern ausschließlich die Tora gelehrt wird.
Doch Czernowitzki, aufgewachsen in einer vergleichsweise liberalen Familie, passt nicht so ganz ins Raster. Vor mehr als 10 Jahren hat sie ihr politisches Zuhause in der Arbeitspartei Avoda gefunden. Seitdem ist für sie klar, Grundlage all ihres Handelns ist ihr Glaube an Gott und an den Sozialismus.
Das liegt auch an meiner religiösen Erziehung. Für mich passt das einfach zu 100% zusammen. Wenn man Sozialismus und Kapitalismus vergleicht, dann ist der Sozialismus aus meiner Sicht der mitfühlendere Zugang. Insofern, als der Sozialismus davon ausgeht, dass das Schicksal des Einzelnen nicht wirklich in seinen Händen liegt. Wer du wirst, hängt davon ab, wo du geboren bist, wer deine Eltern sind. Also 1001 Faktoren bestimmen, wer du bist.
Auch
in der religiösen Welt sprechen wir die ganze Zeit davon. Du bemühst dich, aber Gott entscheidet. Wie du das Leben bestreitest, das ist nicht in deinen Händen. Also genau diese 1001 Faktoren, die kommen vom Himmel. Einige sagen, es ist Glück. Und andere sagen eben, das ist Gott.
Die wenigsten streng Religiösen schlagen bislang, wie Czernowitzki, einen solchen jüdisch-sozialistischen Bogen. Im Gegenteil.
Als Czernowitzki im letzten November die Wahlergebnisse im Fernsehen sieht, ist sie fassungslos. Sie wird gemeinsam mit Mencken Teil des Organisationsteams der Konferenz Gläubige Linke. Auch bei der Gruppe Kinder Abrahams wird sie aktiv.
Ich denke, dass wir uns auf einen Bogen
Wir stoßen mit unserem Engagement in eine Lücke. Es gab sie mal, die linken Religiösen, aber sie sind aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwunden. Sie sind verstummt.
Ganz verschwunden sind sie aber nicht. Porträts einiger Vorbilder hängen, gezeichnet und eingerahmt, im Büro von Czernowitzki. Etwa zwei der einflussreichsten, unlängst verstorbenen Rabbiner der charedischen Welt, Rabbi Ovadia und Rabbi Schach.
Nicht alle würden zustimmen, wenn man die beiden als gläubige Linke bezeichnet, sicher nicht in säkularen und liberalen Kreisen. Doch die beiden Rabbiner, so Czernowitzki, hätten sich eindeutig für Friedensverhandlungen mit den Palästinensern ausgesprochen.
Czernowitzkis eigener Kampf jedoch geht darüber hinaus. Sie kämpft für die Rechte von Frauen innerhalb der streng religiösen Gesellschaft, für die Rechte von Geflüchteten aus afrikanischen Ländern und gegen die Besatzung. Die linksliberale israelische Tageszeitung Haaretz zählte sie einmal zu den 100 einflussreichsten Israelis.
Die Energie für ihren Einsatz zieht sie aus ihrem Glauben und aus ihrem Verständnis der Heiligen Schriften. Sie weiß, dass die meisten Gläubigen die religiösen Texte anders interpretieren als sie. Und es fällt ihr schwer, deren Verständnis als falsch abzustempeln. Eines jedoch sieht sie unmissverständlich als Fehlentwicklung an.
Sie radieren 2000 Jahre jüdischer Tradition aus und damit auch die Entwicklung des Judentums in der Diaspora, die Herausbildung der jüdischen Halacha, also der jüdischen Gesetze. Sie springen zurück in die Zeit, bevor der Tempel zerstört wurde. Sie verneinen das nicht einmal. Sie wischen diese Entwicklung beiseite und sagen, okay, das war die Tora der Diaspora. Jetzt machen wir die Tora des Landes Israel.
Am Hebrew Union College in Jerusalem weht ein ganz anderer Wind. Hier auf dieser kleinen Insel des Reformjudentums in Israel werden seit rund 30 Jahren Rabbinerinnen und Rabbiner ausgebildet. Jedoch nicht den ultraorthodoxen Regeln gemäß.
Das Reformjudentum integriert moderne Entwicklungen in die Interpretation der Heiligen Schriften, Feminismus beispielsweise. Und so führt an diesem Montagmorgen eine Frau die Kantorin durch die Gebetsstunde. In orthodoxen und streng orthodoxen Gemeinschaften schwer vorstellbar.
Die Dekanin des Hebrew Union College, Rabbinerin Naama Kehlmann, sitzt in einer der Bankreihen und singt mit.
Die Reformjuden waren noch nicht im Land, als der Staat Israel 1948 gegründet wurde. Erst in den 1960er Jahren sind einige von ihnen aus den USA gekommen. Noch heute sind sie eine kleine Minderheit im Land und haben einen extrem schweren Stand. Immer wieder sprechen streng Orthodoxe den Reformjuden ihr Jüdischsein ab.
Kehlmann will in diesen Streit um die Frage, wer ist jüdisch, nicht einsteigen. Für sie steht eine andere Frage im Zentrum. Wie interpretiert man die Schriften? Und die derzeit an der Regierung beteiligten Religiösen tun dies aus ihrer Sicht auf eine gefährliche Weise.
Sie haben eine extreme Interpretation. Ich kann nicht leugnen, dass es im Judentum eine Strömung gibt, die extrem ist. Die sagen, dies sind unsere Feinde, die wir auslöschen müssen. Und sie meinen damit Palästinenserinnen und Palästinenser. Und wenn sich diese extreme Auslegung der religiösen Gebote mit politischer Macht verbindet, dann wird es gefährlich. Jetzt nämlich können Leute wie Bezalel Smotrich als Finanzminister und Itamar Ben-Gvir als Minister für nationale Sicherheit ihre extremen Ansichten in die Praxis umsetzen. Und das ist sehr beängstigend.
Naama Kehlmann, die liberale Rabbinerin, wollte eigentlich an der von Menkin und Czernowitzki organisierten Konferenz teilnehmen. Sie wusste aber auch, die eigentlichen Adressaten der Konferenz sind die Orthodoxen und Ultraorthodoxen. Und eine zu enge Zusammenarbeit mit dem Reformjudentum könnte die streng religiöse Zielgruppe verprellen.
Viele Lehrkräfte und Absolventinnen des Hebrew Union College machen mobil. Sie bringen die heterogenen Gruppen der israelischen Gesellschaft zusammen.
Einige der Regierungskritiker sind Reformer, andere Orthodoxe, so wie Michael Muscat Barkan.
Monatelang jeden Samstagabend hat die orthodoxe Jüdin eine Demonstration in Jerusalem vorbereitet, nur wenige Schritte vom Amtssitz des Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu entfernt. Muscat Barkan holt Stühle von der Ladefläche eines Lastwagens, baut den T-Shirt-Stand auf.
Shomrim al-Habayt Hamishutaf steht auf den Shirts. Auf Deutsch, das gemeinsame Haus schützen. Zusammen mit anderen hat Muscat Barkan diese Bewegung vor einigen Monaten ins Leben gerufen.
And everybody says that we need to gather.
Alle haben gesagt, wir müssen den rechten und den linken Flügel der Gesellschaft, den säkularen und den religiösen, zusammenbringen. Wir haben uns gefragt, wofür kämpfen wir eigentlich? Nun, dafür, dass wir in einem gemeinsamen Haus leben und dieses Haus beschützen müssen. So ist der Name entstanden.
Muscat Barkans jüdische Gemeinde bezeichnet sich als egalitär-orthodox. Für die Dozentin, die in ihren Kursen arabische und jüdische Lehrerinnen zusammenbringt, ist diese Positionierung entscheidend. Was egalitär bedeutet, was jüdisch-demokratisch und wie sich das zu den religiösen Traditionen verhält, das verhandelt sie in ihrer Gemeinde immer wieder neu. Was trennt gläubige Linke von der zumeist rechtsgerichteten religiösen Gemeinschaft? Was verbindet sie?
Fragen wie diese stellen sich die linken Religiösen in Israel derzeit ständig. Die Suche nach Antworten könnte kaum komplizierter sein. Auch für Michael Menkin, den orthodoxen Aktivisten.
You know, ultimately, if Ben-Gvir and all of these people are, let's say there were 9 organizing together.
Letztlich ist es so, wenn Ben-Gvir und all diese Leute zu 9 unterwegs wären und einen 10. zum Nachmittagsgebet bräuchten, denn wir brauchen ja 10 Juden zum Beten, und ich würde zufällig vorbeispazieren, dann würde ich mich mit Freude zu ihnen gesellen und wir würden gemeinsam beten. Auch wenn sie mich buchstäblich vorher oder nachher oder währenddessen körperlich angreifen könnten. Und auch wenn wir wahrscheinlich bei fast allem, was wir sagen, das Gegenteil meinen. Aber wir sind, vielleicht tragischerweise, Teil der gleichen Gemeinschaft und fühlen uns gemeinsam zu Hause, wenn wir diese Texte sprechen. Und ich denke, das ist furchtbar und gleichzeitig etwas sehr Wunderbares. Es ist sehr schwer, das einer säkularen Person zu erklären, aber es ist ein sehr, sehr wichtiger Teil meiner Welt, dass ich mit 10 Leuten beten will und muss. Und sie sind nun mal ein Teil dieser 10. Oder vielleicht sollte ich genauer sagen, ich bin Teil dieser 10, weil sie im Moment die Mehrheit stellen und ich in der Minderheit bin. Im Moment wohlgemerkt. Denn vielleicht wird sich eines Tages, so Gott will, das politische Klima verändern. Die Besatzung wird enden. Und wir werden mehr sein als sie. Aber noch bin ich in der Minderheit.
One day, God willing, we'll end the occupation and maybe we'll be the majority. But for now, I'm the minority.
Die Tora auf links drehen. Israels religiöse Opposition. Von Judith Poppe. Es sprachen Eva Meckbach, Timo Weißschnur, Thorsten Föste und Marina Behnke. Ton und Technik Christoph Richter. Regie Philipp Brühl. Redaktion Andreas Mein. Deutschlandfunk 2023.